You have chosen the right club. You support the right club.
What a season Arsenal are having!
Fantastic goal! Mikhail Saka!
What a goal! Rhys Nelson has won it for Arsenal!
This is my club. Fucking love this football club.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2023-24.
Next season is going to be even more demanding and we have to be prepared for that.
Episode 259 vom German Gunners Podcast. Die Saison 2023-24 ist beendet auf Tabellenplatz 2. Und wir wollen darüber sprechen. Zurückblicken auf die Saison, Zeugnisbekanntgabe, Notenvergabe für die einzelnen Spieler. Und wir wollen natürlich auch nochmal aufs letzte Spieltagswochenende kurz zurückblicken. Letzte Episode für die Saison 23-24, aber wir gehen natürlich dann mit großen Schritten in die Sommerpause, werden halt euch natürlich trotzdem auf dem Laufenden halten. Und ja, wie gesagt, gefühlt ist die neue Saison gar nicht so weit weg, aber zumindest ich bin sehr, sehr froh, dass jetzt erstmal Pause ist. Wie ist es bei dir, Christian? Guten Abend nach Münster aus der Hauptstadt.
Ach so, von Berlin nach Münster, okay. Ich dachte, nach dem Zweitliga-Aufstieg wäre das der gebührende Empfang für die Preußen.
Preußen gegen Hertha nächste Saison, ne?
Ja, ich sag's dir, ich buche mich schon mal bei dir ein.
Alles klar.
Wie sehe ich das? Ich bin da immer so hin und her gerissen. In einem Moment denke ich ja, okay, einmal mal durchatmen und dann habe ich schon wieder geguckt, 86 Tage noch bis Saisonstart. So ungefähr. Also das ist bei mir immer so zwiegespalten, aber ja, es ist ganz schön, glaube ich, jetzt mal ganz kurz eben innezuhalten, mal Revue passieren zu lassen und sich da mal jetzt in die Sachen wie Transferplanung und sowas reinzufuchsen und einfach mal weg von dem Spiel Rhythmus und Spielalltag der letzten Wochen, der ja schon wirklich sehr, sehr intensiv war, auch als Fan emotionaler Hinsicht. Von daher, ja, gebe ich dir recht, eine kleine Pause tut wie immer ganz gut, aber ich glaube, relativ schnell wird man schon wieder heiß wie Frittenfett, dass das Ganze wieder losgeht.
Mein Eindruck war ja, dass die Spieler schon sehr niedergeschlagen und erschöpft auch waren, also auch wie sie dann nach dem Spiel die Schlussrunde gedreht haben, Stadion, auch so die Interviews, die man nach dem Spiel gesehen hat, ich glaube, da war auch schon eine relativ große Leere. War bei mir eigentlich nicht so, weil ja, meine Erwartungen jetzt eh nicht so groß waren. Aber ich glaube, bei den Spielern war es doch schon ein tieferes Loch. Wie ist es dir ergangen? Ich meine, du warst natürlich noch durch den Aufstieg von Preußen, warst du ja eh noch im Flow sozusagen. Große Enttäuschung dann oder?
Nein. Also es ist so, wie ich es im Endeffekt auch schon über die letzten Wochen gesagt habe, dass ich glaube, dass man mehr nicht verlangen kann. Also das war unfassbar, was die Mannschaft geleistet hat, insbesondere auch diese Rückrunde. Also wenn man es jetzt mal so als Rückrunde bezeichnen möchte nach dem Winterbreak. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Das ist ja, wenn man sich das mal vor Augen führt, wo man überall gewonnen hat, in welcher Häufigkeit man gewonnen hat, das muss man sagen, klasse. Einfach klasse. Und das hat für mich keine Leere, keine Enttäuschung, sondern einfach mit Freude dieser Mannschaft zuzusehen. Weiterer Optimismus, dass wir uns immer weiter ranpirschen an dieses Thema Meisterschaft. Und auf der anderen Seite kann ich halt aber verstehen, dass die Spieler in dem Moment halt irgendwie gefühlt auch leer sind, weil sie alles reingepowert haben in diese Saison rein mental, rein körperlich. In jeglichem Spiel wirklich alles gegeben haben. Und ich glaube, das ist dann auch normal, dass man dann halt im Endeffekt vielleicht so ein bisschen gerade so ein Loch hat, in dem man das Gefühl gerade irgendwie vielleicht emotional reinfällt. Das wird sich aber auch kurzfristig wieder geben. Man wird miterkennen, dass man da wirklich was Unfassbares schon geschaffen hat und eine unfassbar gute Einheit ist. Und dann wird man da auch wieder neu angreifen und ich glaube, sie werden auch das, was die Fans ihnen gegeben haben, heim und auswärts, Auch mit Blick auf die letzte Saison sehen und werden wissen, dass auch die wieder in der kommenden Saison pushen werden ohne Ende und das wird auch wieder Mut geben.
Ich war dann auch ganz froh eigentlich, dass es ja doch relativ, also ein letzter Spieltag war, der dann doch relativ unspektakulär abgelaufen ist. Ich glaube, das war dann sozusagen für meine emotionale Verfassung, für meinen Seelenheil, glaube ich, unter dem Gesichtspunkt natürlich, dass wir den Titel nicht geholt haben. Wenn wir ihn geholt haben, wäre es natürlich ganz anders gewesen. Aber dann war ich doch unter der Konstellation Titel nicht gewonnen, dann so, dass es auch relativ früh klar war, dass es wahrscheinlich nicht in die Richtung geht. Das war mir dann im Endeffekt auch ein bisschen lieber, als wenn das, keine Ahnung, wir hatten ja auch in der letzten Episode nochmal drüber gesprochen, à la Queen's Park Rangers gewesen wäre von City, die dann irgendwie in der 8 Minute der Nachspielzeit irgendwie noch ein Tor geschossen haben oder so. Hat natürlich dem gesamten Sonntagnachmittag so ein bisschen das Flair auch genommen. Ich muss sagen, war auch mega enttäuscht von dieser Sky-Konferenz-Schaltung. Also das war
Das
auch
war wirklich sehr schlecht, ne?
Zumutung. Ja,
Ja.
ganz ehrlich, also dann sollen sie es laden lassen und die Einzelspiele übertragen und fertig ist.
Also ich hab das im Stream geguckt, das konnte
Ja,
man ja
ich ja
dann
auch.
über den Danke, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, in der Hangouts-Gruppe, dass man es dann, wenn man die Sky-Q-Box hat, auch über die Sky-Q-Box streamen konnte. Das war mir auch nicht aufgefallen. Das habe ich dann getan, so dass ich es dann wenigstens nicht auf dem Rechner oder auf dem iPad gucken musste. Aber dennoch war das halt auch wieder so ein doofes Ding, weil dieser Stream ja auch immer irgendwie hinterherhakt und all
Ja,
so ein Kram.
ja. Genau, also es war in dem Sinne, passte sich dem sozusagen die Übertragung auch ein bisschen den Spielverläufen an. Ja, ich meine, City mit dem frühen 2-0, da habe ich eigentlich nie irgendwie damit gerechnet, dass West Ham da noch irgendwas dreht. Und dann, klar, kam der Anschlusstreffer, aber ja, selbst, wie gesagt, als City dann auf 3-1 erhöht hat, dann war mir eigentlich klar, letztendlich, das wird heute nichts. Und dann ging es eigentlich nur so ein bisschen darum, dass wir die Saison zu einem vernünftigen Ende bringen. Und da muss man, glaube ich, dem Team auch nochmal ein Kompliment aussprechen. Ich glaube schon, dass sie doch irgendwie ein bisschen getroffen waren von den Entwicklungen und den Ereignissen dann in Manchester. Aber wenn ich mir die Statistiken auch angucke, 26 Torschussversuche inklusive geblockter Schüsse, ganz klar bei Expected Goals Everton geschlagen auch. Also von daher würde ich sagen, verdienter Sieg im Endeffekt dann doch sehr knapp gewesen. Aus meiner Sicht haben die Spielanteile hätten mehr hergegeben. Aber ja, ich glaube, es war für die Mannschaft und auch so für die gesamte Stimmung und auch für die Fans ganz wichtig, dass man mit diesem Sieg dann noch rausgegangen ist. Ja, stellvertretend so ein Spiel, wo wir, das wir ja auch häufiger in der Saison schon hatten, wo wir doch wirklich auch überlegen waren über weite Teile des Spiels, es dann aber eben nicht gemacht haben, das frühe Tor, die Chancen genutzt haben. Und ich glaube, das wäre fehlte auch so generell so ein bisschen, wenn City früh getroffen hätte und wir auch, wäre es vielleicht ein bisschen anders gewesen. Aber dadurch, dass wir sehr lange gebraucht haben, um überhaupt in Führung zu gehen, ja, fehlte so ein bisschen der Drive dann in dem gesamten Sonntagnachmittag. Grundsätzlich aber kann man, glaube ich, mit der Leistung auch im letzten Saisonspiel sehr, sehr zufrieden sein. Wir haben, ja, das Einzige, was man, glaube ich, der Mannschaft vorwerfen muss, ist, dass sie aus der Überlegenheit nicht die Chancen dann auch zwar herausgespielt haben, aber nicht genutzt haben. Ja, und wie so häufig auch in dieser Saison ist es ein bisschen der rote Faden auch. Klar, Everton hatte den Pfostenschuss von Calvert-Lewin, aber dann eigentlich so mit der zweiten Chance von Everton dann so ein abgefälschter Freistoß. Das ist dann halt auch das Spielpech, das du hinten hattest und auch vorne hattest, weil bei Everton immer irgendwie nochmal ein Fuß dazwischen war oder so. Aber im Grunde genommen vielleicht auch so ein bisschen sinnbildlich gewesen davon, dass man sich da nicht zu sehr hat von abbringen lassen, sondern am Ende dann halt doch auch noch gewonnen hat und auch den Willen hatte, in der 85. Minute noch hochzupressen, den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Selbst als klar war eigentlich, dass City Meister längst geworden ist.
Ja, also die, Die Mannschaft hat im Endeffekt das ja nochmal gezeigt, was sie auch die Saison über ausgezeichnet hat, dass im Endeffekt Wille, den Sieg noch einzufahren, auch wenn es halt vielleicht vom Spielverlauf halt nicht sehr optimal gelaufen ist, bis zu dem Zeitpunkt, und dich halt nicht nur die Spiele zu gewinnen, die du von vornherein in einem gewissen Flow hast. Und das haben sie gut gemacht. Das war, glaube ich, wie du schon sagst, auch, glaube ich, ganz wichtig für den emotionalen, mentalen Aspekt, aus der Saison herauszugehen, nochmal mit einem Heimsieg, den Fans nochmal zu zeigen, okay, wir sind weiter dran. Und im Endeffekt zählt in solchen Spielen ja eigentlich auch dann nur noch diese 3 Punkte, auch wenn sie nachher unterm Strich gesehen tabellarisch keinen Unterschied mehr gemacht haben. Aber ich glaube, dass das auch nochmal zu zeigen und zu zeigen, hier, wir sind weiter da, wir sind immer noch da, wir sind trotzdem nicht abzuschütteln, auch wenn wir wissen, dass wir eigentlich im Endeffekt schon geschlagen sind, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den du auch als Trainerteam, als Mannschaft halt weitertragen musst. Und das haben sie gut gemacht. Und auch der Trainer von Tomiyasu hat mich sehr gefreut, irgendwie, weil er doch immer einer derjenigen ist, die wirklich auch viel hinten abräumen und viel dicht machen und zumachen und dann im Endeffekt gleich mit einer richtig guten Antwort dann auch schön gemacht, rein technisch gesehen schön reingeschoben, den Ausgleich zu machen. War auch nochmal so ein kleiner Punkt, wo ich dachte, das hat er sich auch über die Saison hinaus verdient.
Ja, Ødegaard mit beiden Assists, Havertz dann mit dem 2-1, wo er ja so viel eigentlich nicht mehr machen musste. Was mir noch aufgefallen ist, so ein bisschen, mag aber auch den Umständen geschuldet gewesen sein, seht ihr so ein bisschen die Genauigkeit im letzten Zuspiel. Wir hatten relativ viele, ja, ich will nicht sagen schlampige, aber halt nicht präzise genug Zuspiele, um Evertons Defensive zu knacken. Halt, das muss man ja auch sagen. Anders als West Ham hat sich Everton ja noch voll reingeworfen, auch wenn es für die um wirklich gar nichts mehr ging. Und haben halt defensiv relativ gut gestanden auch. Und ja, kriegt halt so einen tiefen Block aus meiner Sicht. Da sind wir wieder ein bisschen auch bei der Personalie Thomas Partey. Es fehlt halt, wir haben ganz häufig halt um den Kreis drumherum gespielt und das dauerte aus meiner Sicht einfach zu lange. Und das ist vielleicht auch, ich habe da nochmal länger drüber nachgedacht, die Tage, auch das, was ich, glaube ich, so ein bisschen an Partey festmache, ist, dass wenn er spielt, Jorginho vielleicht ebenso, aber da haben wir noch ein paar andere Qualitäten. Ich finde, es dauert immer zu lange gegen den tiefen Block. Ja, und wir waren auch, glaube ich, gegen Everton über weite Strecken nicht schnell genug in den Pass- und Ballstaffetten. Oder andersrum, wir haben es zu selten mal geschafft, wirklich bis zur Grundlinie zu kommen. Ich glaube, ein, zwei Situationen von Martinelli gab es mal, wo dann auch gleich Gefahr kam. Der Kopfball von Havertz an den Pfosten zum Beispiel war ja auch nach so einer Situation. Da hat sich auch so ein bisschen das Fehlen von Saka, glaube ich, bemerkbar gemacht. Ja, und ich glaube auch, dass ja so ein bisschen die Frische bei allen gefehlt hat. Deswegen grundsätzlich aber, dass man dann am Ende Schlussstrich noch mit dem Sieg rausgeht, ist aller Ehren wert. Was haben wir noch mitgenommen aus dem Spiel? Smith Rowe mal wieder eingewechselt worden und eigentlich mit einer guten, vielversprechenden Leistung und einem vernünftigen Ansatz. Jedes Mal, wenn er irgendwie spielt, denke ich mir, ah ja, er müsste eigentlich häufiger spielen. Und dann spielt er nicht häufiger. Es ist schade eigentlich. Also ein Riesenpotenzial, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also aus meiner Sicht eine der spannendsten, interessantesten Personalien im Transferfenster jetzt, was mit ihm passiert. Ich würde ihn gern behalten. Andererseits wäre ich jetzt auch nicht megamäßig traurig, wenn er gehen würde, weil er eh kaum gespielt hat in der letzten Saison. Aber er hat aus meiner Sicht wieder gezeigt, auch mit ein, zwei guten Movements halt, dass er halt eigentlich der Mannschaft auch weiterhelfen kann.
Ja, es ist irgendwie verrückt, ne? Also ich meine, man weiß um die Stärken von Smith Rowe, man weiß, was er eigentlich rein von seiner Qualität bringen kann. Und dennoch spielt er wenig und wird auch wenig vermisst. Also zumindest so, wenn du die Spieler zur Verfügung hast, die so, ich sag mal, als erste Wahl gelten. Das muss man ja auch dabei sehen, dass es nicht so ist, dass man sich die ganze Zeit denkt, naja, ach, wäre doch jetzt drin, dann wird es doch besser laufen. So, ne? Also es ist wirklich, wie du sagst, so ein Zwiespalt zwischen zwei Welten. Und die Frage wird man sich sicherlich intensiv stellen müssen. Was machst du mit einem Spieler wie Smith Rowe von beiden Perspektiven? Spielerseits musst du dich fragen, kann es sein? Ich muss irgendwie jetzt, ich sag mal, in Anführungsstrichen, den nächsten Schritt machen. Ich muss wieder ins Fenster kommen. Und vereinsseits musst du dir überlegen, kannst du vielleicht oder musst du vielleicht gucken, dass du halt irgendwie etwas aus ihm noch heraus generierst, also sprich transfereinnahmenmäßig, junger englischer Spieler, U-Nationalspieler, all solche Sachen spielen halt damit rein. Ist eine ganz schwere Sache, die wir auch schon öfter besprochen hatten und ich glaube, die immer noch keine wirklich finale Entscheidung. Ja, hervorbringt auch jetzt zum Ende der Saison nicht und ich weiß es nicht. Ich bin wirklich auch hin und her gerissen. Aber ich glaube, es hängt auch viel davon ab, inwiefern wir Alternativen im Transfermarkt haben, die wir vielleicht oder die von Interesse sind und die dann vielleicht kombinierbar sind, gegebenenfalls mit einem Abgang von Smith Rowe.
Ja, klar, natürlich ist davon abhängig, was wir auch an neuen Spielern verpflichten können. Dann Comeback von Jurrien Timber, interessanterweise auf der rechten Verteidigerseite für Ben White gekommen. Klar, weil auf links natürlich auch Sinchenko dann gespielt hat. Sah ganz vielversprechend aus. Ich glaube auch in dem Sinne kann man nicht damit rechnen, dass er jetzt die EM spielt, aber ich glaube, ähnlich wie Sinchenko, der jetzt ja zur EM wahrscheinlich ziemlich sicher dann auch fährt. Jemand, den wir auch nicht so richtig vermisst haben, aber Sinchenko hat ja auch kaum gespielt, jetzt in den letzten Wochen zumindest. Timber war ja viel länger nicht dabei. Aber gleichzeitig hat man aber auch wieder gesehen, sowohl von Timber als auch von Sinchenko, dann, was sie dem Team bringen können. Ich fand Sinchenko nach Einwechslung sehr, sehr gut. Ja, ich meine, seine defensiven Unzulänglichkeiten in allen Ehren, aber er bringt halt mit den Impulsen aus dem Mittelfeld nochmal eine andere Dimension und ich fand Timber auf der rechten Seite auch gut. Also sehr, sehr ballsicher, gute Übersicht. Also von Timber verspreche ich mir einiges. Wenn er fit bleibt und das mit der Verletzung alles gut überstanden wird, dann, ich glaube, das ist ein richtig, richtig, richtig guter Spieler. Interessanterweise dann halt vom Spielertyp ja so ein bisschen ähnlich wie Sinchenko auch. Deswegen weiß ich nicht, bin ich gespannt, auf welcher Position man Timber dann zukünftig letztendlich sehen wird in der neuen Saison. Aber gut, dass er wieder mit dabei war, fand auch gut, dass Arteta ihn gebracht hat. Ja, muss man mal gucken. Also ich glaube, da haben wir in gewisser Weise, wenn alle fit sind, dann doch so ein kein Überbedarf, aber doch ähnliche Spielertypen auch. Mal schauen. Fand ich gut, dass beide wieder gespielt haben und fand auch beide entscheidend, jetzt nicht, weil sie am Tor beteiligt waren, aber ich glaube, sie haben nochmal relativ auch guten, frischen Wind gebracht und haben dann auch nochmal die Schlussviertelstunde die Offensive damit eingeleitet. Ja, gut, ich meine, nach dem Spiel die Worte haben wir jetzt auch schon häufiger gehört, fand ich alles irgendwie schlüssig und naheliegend. Ich denke auch, da war jetzt in dem Sinne nichts Überraschendes mit dabei. Wir haben ja schon gesagt, dass dieser Sonntag dann etwas anders war als sonst üblich, weil es ja noch um was ging. Es fehlte dann auch so ein bisschen ja, was soll ich sagen, die Leichtigkeit. Also man hat schon gemerkt, dass die Luft dann raus war und ja. War nicht ganz so gelöst, glaube ich, wie sonst. Das hat man schon gemerkt. Das war doch in gewisser Weise eine etwas gedämpfte Freude.
Ja, aber ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist halt normal, weil du dann das Ende einer Saison hast, du kannst halt nicht dann dich auf das nächste Spiel fokussieren, du musst jetzt erstmal schauen, dass du das analysierst und einfach guckst, wo du deine Schlüsse ziehst, wo du noch besser werden kannst und das sind glaube ich, ganz normale ganz normale Abläufe, ganz normale Reaktionen. Wäre es jetzt nicht erster, zweiter Platz gewesen, wäre es, glaube ich, keinem überhaupt aufgefallen. Also von daher alles meine ich im Rahmen dessen, wie man es dann auch erwarten konnte. Und ja, lassen wir es einfach mal so stehen, lassen wir einfach mal uns das Ganze jetzt ein bisschen sacken und schauen. Das Trainerteam wird auch wieder seine Arbeiten aufnehmen und wird die nötigen Schlüsse ziehen. Und ich glaube, dann können wir gestärkt in eine gute Vorbereitung gehen und in die neue Saison starten. Und ich glaube, das ist das, was die Mannschaft jetzt auch von beiden Seiten einfach erstmal braucht.
Ja, und wir dürfen, glaube ich, bei Timber nicht vergessen, dass er lange, wirklich auch lange nicht gespielt hat. Und das wollte ich noch sagen. Und er einer der wenigen ist wahrscheinlich, der jetzt nicht mit zur Euro fährt, obwohl er eigentlich grundsätzlich ja dabei gewesen wäre, wenn er eine vernünftige Saison gespielt hätte. Ähnliches trifft aber auch auf Ødegaard ja zum Beispiel zu. Deswegen, ich glaube, wir haben auch genug Spieler, die wirklich jetzt eine Pause bekommen und auch an Fitness und zu arbeiten. Deswegen glaube ich auch schon, dass relativ schnell wieder diese, ja, das, was Ødegaard gesagt hat, diese gedämpfte Freude, die dann nach dem Spiel auch war, dass die in gewisser Weise dann auch relativ schnell wieder zurückkommt als Motivation dann eben für die neue Saison. Apropos Euro, weiß nicht, ob du es gesehen hast, heute Rice, Saka und Ramsdale im vorläufigen Kader erstmal, in dem Sinne ja nicht überraschend.
Nee.
Ja, gut. So viele Spieler haben wir gar nicht dabei bei der Euro. Ja, also ich glaube, Havertz ist es noch, Saliba ja auf alle Fälle,
Wobei man gucken
Trossard.
muss, ob er überhaupt Einsatzzeit bekommt, ne? Aber
Genau.
ja.
Trossard, Jorginho, David Raya. Klar, dann haben wir die Brasilien-Gang, die mit dabei ist. Von daher sind also schon noch einige auch unterwegs. Es gibt ja auch noch Länderspiele jetzt in den nächsten Wochen. Deswegen glaube ich, ist da schon einiges auch noch an Einsatzzeit zu machen. Aber es sind auch genug Spieler da, die den Sommer über frei haben und ja, für die dann relativ schnell wieder der normale Trainingsbetrieb beginnt. Gut, dann lass uns doch ganz kurz auf die Saison nochmal in Gänze zurückblicken, bevor wir in die Awards gehen und unsere Notenvergabe machen. Vielleicht ganz kurz jetzt noch einmal so abschließend zusammengefasst. Ich hatte es in der Hangouts-Gruppe schon mal so ein bisschen angerissen. Klar, du kannst natürlich jetzt so eine Saison sezieren, gucken, wo hast du irgendwie Punkte liegen lassen, wo fehlen dir die 2 Punkte und da werden wahrscheinlich viele sagen, ja, das ist doch das Villa-Spiel gewesen. Kann man auch so sehen. Grundsätzlich glaube ich aber, und es ist so ein bisschen die Erkenntnis, die ich aus der Saison mitnehme und wo ich auch hoffe und erwarte, dass die Mannschaft besser wird. Aus meiner Sicht hatten wir eher das Problem um die Feiertage zwischen Weihnachten und Neujahr mit den vielen Spielen am Stück und der geringen Rotation. Da haben wir halt einfach zu viel liegen lassen. Und klar, natürlich auch bedingt durch die Verletzungen. Ich glaube aber, dass wir da so ein bisschen auch die Meisterschaft verspielt haben. Klar kann man dann sagen, wenn wir da nicht so schlecht agiert hätten, wäre es vielleicht nicht zu diesem Dubai-Trainingscamp gekommen und den danach. Aber ich möchte jetzt einfach auch in der neuen Saison sehen, dass wir mehr Rotation zulassen, mehr tauschen, mehr Frische reinbringen, gerade in dieser dichten Spielphase um die Weihnachtszeit herum, weil dann auch vor dem Hintergrund der Pokalwettbewerbe und der Champions League, die wir dann ja im Herbst auch hatten mit den mehreren Spieltagen, die dann jetzt sind, weil man ja mehr Champions League-Spiele hat, dass man da dann halt nicht in den engen, dichten Spielplan um Weihnachten herum ja, zu wenig rotiert und dann halt irgendwie Spiele liegen lässt, weil irgendwie so ein bisschen die Frische gefehlt hat. Weil man guckt, dass wir halt da gegen West Ham nicht gewonnen haben und auch gegen Fulham nicht, sind das aus meiner Sicht eher die Punkte, die man suchen muss, als jetzt ein Spiel gegen Aston Villa zu Hause. Klar, kann immer mal passieren, aber dass du halt gegen den vierten der Tabelle dann mal zu Hause verlierst, das muss man immer mal mit einpreisen, wenn es nicht so läuft. Dass wir letztendlich dann in der Saison nur einen Punkt gegen Fulham geholt haben, also schmerzt aus meiner Sicht so ein bisschen am meisten, zumal wir in den Spielen eigentlich auch, was zumindest das Hinspiel angeht, ja spielbestimmt waren und beim Rückspiel auch ja in Führung gegangen sind und es dann so ein bisschen über uns ergehen lassen haben. Also ich sehe da eher den Knackpunkt in der Saison, wo wir dann vielleicht die Meisterschaft, wenn man das so formulieren möchte, verspielt haben.
Ja, ich meine, es ist müßig zu gucken, wo du das halt liegen lassen hast. Also klar, Villa ist es halt das Offensichtlichste, weil es halt am nächsten dran ist und man somit es mathematisch am besten greifen kann. Ja, die Phase vor dem Trainingslager, da haben wir auch einiges liegen lassen. Also das ist halt...
Aber du hast halt auch so Phasen in der Saison. Ja, du darfst ja halt nur, musst sie halt vergleichsweise kurz halten.
Ja, und ich sag's ja wieder, in allen anderen Ligen mit der Leistung, die Quintessenz der ganzen Sache liegt doch schlichtweg da, dass du mit City jemand hattest oder hast, der halt noch konstanter gepunktet hat. Und das halt in dem Moment halt um die 2 Punkte mehr. Ja, so ist es halt. Ne? Also ja. Ich meine, das sich jetzt mathematisch irgendwo herzuleiten, ja, so what, wer es möchte, kann es gern tun. Ich glaube, dass es unterm Strich her einfach müßig ist, weil ich das halt nirgendwo hinbringe. Das macht die Saison nicht schlechter und auch nicht besser.
Das stimmt. Gut, dann lass uns mal kurz in die Awards gehen, bevor wir noch ganz kurz den Kader durchgehen und Noten vergeben. Wir haben uns jetzt mal für 4 Sachen entschieden. Spieler der Saison, Spiel der Saison, Tor der Saison und Moment der Saison. Also, was weiß ich, Erinnerung der Saison, was so am meisten in Erinnerung bleibt. Gehen wir einfach mal von oben durch und wir können ja kurz unsere Entscheidung auch begründen. Bei Spieler der Saison habe ich mich ehrlich gesagt am schwersten getan. Ich habe mich am Ende dann für Ødegaard entschieden.
Okay.
Ja, weil, weil einfach, ja, keine Ahnung, viele Tore, also nicht die wichtigen Tore gemacht, viele Assists gemacht und keine Ahnung, aus meiner Sicht ist er der wichtigste Spieler. Wenn er nicht dabei ist oder vom Feld runtergeht, dann läuft es halt nicht. Und er hatte so viele gute Spiele, so viele gute Aktionen, so viele Chancen kreiert.
Ja. Kann man teilen, also wie du schon sagst, das ist super schwer. Also ich hab zum Beispiel auch nachgedacht über einen Saliba, alle Spiele gemacht diese Saison. Declan Rice, was ein Motor im Mittelfeld, was ein Leader. Ich habe mich aber schlussendlich tatsächlich für Kai Havertz entschieden, weil er für mich nicht nur viele wichtige Tore gemacht hat, das zum einen, aber weil er für mich die beste Entwicklung durchlaufen hat und sich irgendwie in diesen Verein hereingekämpft hat, in die Gunst der Fans gespielt hat und diesen Verein irgendwie aufgesogen hat mit allem, was ihn ausmacht. Und ich finde, wenn man auf den Anfang der Saison blickt und das, was man über ihn geschrieben hat, wie man ihn gesehen hat und wie es in den ersten Spielen lief und all dieses, was damit verbunden war, hin zu dem, was wir quasi gestern noch wieder gesehen haben, da muss man sagen, Hut ab für diese Leistung, rein spielerisch in der Entwicklung, wieder zurück zu dem, was wir kannten aus Leverkusen, aber auch in mentaler Hinsicht, wie er es geschafft hat, das Ganze halt positiv zu nutzen und umzumünzen. Von daher für mich der Spieler der Saison.
Ja, auf alle Fälle. Also kann man auch so unterstreichen und es hätte viele andere gegeben, die in ähnlicher Konstellation noch sind oder ähnlich gute Leistungen auch konstant gebracht haben. Spiel der Saison, Luton auswärts habe ich.
Ja, das habe ich. Ich habe es insofern beim Tor der Saison gewählt mit Declan Rice und dem 97. Minute 4-3 Winner. Da hab ich das Luton-Spiel genommen. Ich hatte jetzt als Spiel der Saison, habe ich tatsächlich gesagt, Spurs away, einfach weil es so geil war, insofern, dass man es da mal wieder gewonnen hat und dann irgendwie auch diese Art und Weise von diesem 3-0 führen, dann hin zu diesem 3-2 und diese Abwehrschlacht am Ende noch, war jetzt irgendwie vielleicht auch ein langweiliger Pick, aber das Luton-Ding hatte ich halt aufgrund des Tors der Saison.
Ja, okay, ich habe immer noch eine zweite Variante genommen. Ich hatte da noch den Heimsieg gegen Liverpool, die doch wirklich souverän und auch gute gute Leistung. Tor der Saison hast du jetzt schon genannt, den Siegtreffer von Declan Rice. Ich habe mich bei Tor der Saison relativ schwer getan, auch weil...
Also nur um es kurz, ich habe es nicht nach Schönheit bewertet,
genau.
Sondern einfach nach purer Emotion irgendwie. Ja. Und das sind ja meistens die Dinge, die einem irgendwie im Kopf bleiben.
Genau. Und ich habe dann halt überlegt, so an individuelle Leistung und irgendwie am Kollektiv quasi. Und kollektiv gab es unfassbar viele gute Spielzüge, die zu Toren geführt haben. Wenn ich danach gehen würde, würde ich aber das Trossard-Tor gegen Crystal Palace nehmen, den Abwurf von Raya und den Konter, wo er dann irgendwie innerhalb von 5 Sekunden vor dem Tor ist. Das fand ich halt, es war in der Abschluss jetzt nicht schön, aber sozusagen in Gänze gesehen quasi als Tor an sich. Wenn ich jetzt so sagen, individuelle Leistungen nehmen würde, fallen mir am ehesten noch ein, das Tor von Declan Rice bei West Ham, der Schuss, und auch der Schuss von Eddie gegen Sheffield als Teil seines Hattricks da in Winkel. Aber ich dachte, Eddie in Kettia ja, muss wenigstens einmal genannt werden. Aber da habe ich mich relativ schwer getan, was Tor der Saison angeht. Klar, wenn man nach den Emotionen geht, gibt's viele halt, ne? Also wir hatten, du hast es angesprochen, das 4-3 von Rice bei Luton. Dann hatten wir aber auch Declan Rice mit dem 2-1 gegen United.
Havertz in Brentford.
Havertz gegen Brentford, auswärts und zu Hause auf alle Fälle. Ja. Dann das von Jesus gegen Manchester United, das 3-1, der Konter dann. Da waren einige gute Sachen mit dabei. Sakas Tor bei den Spurs, das 2-0 nach dem langen Ball von Havertz. Also waren schon ein paar gute Sachen mit dabei, auf alle Fälle. Und ich glaube auch, aber über die Diskussion, die werden wir in einer der nächsten Episoden dann während der Sommerpause haben, das Thema Stürmer, was Stürmer suche, brauchen wir noch einen neuen Stürmer? Die wird ja kommen jetzt im Sommer, die Diskussion. Grundsätzlich, mal wenn man die Anzahl der Tore sieht, würde man sagen, nein. Und auch wie die Tore verteilt sind und auch wie die Tore rausgespielt wurden. Aber ich glaube auch, wir brauchen halt irgendjemanden da vorne, der nochmal ein neues Element bringen kann. Aber grundsätzlich ist es erstmal, glaube ich, sehr gut zu sehen, wie viele Tore wir A geschossen haben und B auch, dass sie wirklich auch gut verteilt sind. Und wir haben über Trossard ja letzte Woche schon gesprochen. Er hat halt auch viele wichtige Tore gemacht, ne? Also es ist ja auch noch so eine Qualität. Dann, genau, Moment der Saison habe ich jetzt, da ich dachte, okay, Kai Havertz muss ich in gewisser Weise dann auch erwähnt haben, als Moment der Saison habe ich jetzt sein Tor halt bei Bournemouth in der Hinserie, wo dann der Fangesang das erste Mal durchs Stadion ging, wo man die ganze Zeit sich fragt, hä, was singen die denn da eigentlich? Und dann relativ schnell nach Spielende auf YouTube die Videos waren und dieser Song halt geboren war. Und ja, keine Ahnung, jetzt halt, ich will nicht sagen, ähnlich wie der Saliba-Song eigentlich schon auch während des Spiels regelmäßig laut gesungen wird im Stadion. Was halt einfach toll ist. Ich glaube, das war auch in gewisser Weise so ein Wendepunkt. Keine Ahnung, wie Havertz Saison gelaufen wäre, wenn dieser Song nicht entstanden wäre, wenn er den Elfmeter da nicht gemacht hätte. Und dann lief es nach und nach, ne? Du hast gerade gesagt, das späte Tor in Brentford, auch wirklich wichtige Tore gemacht. Grundsätzlich ja waren seine Leistungen ja nie schlecht, ne? Also er hat ja für die Mannschaft auch wirklich gut gearbeitet, aber jetzt kommen halt dann auch noch die Tore und die Assists dazu. Ich hoffe sehr, dass er eine gute EM spielt, weil ich glaube auch, er ist so jemand, der so einen Schwung dann auch mitnehmen kann. Selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, glaube ich aber, dass er bei Arsenal voll einschlägt in der neuen Saison, weil ich glaube, er weiß jetzt, was zu tun ist. Er hat das Selbstvertrauen und ich glaube, könnte ein ganz, ganz wichtiger Spieler werden in der nächsten Saison nochmal. Im Fall der Fälle, und das dürfte ja auch wahrscheinlich sein persönliches Ziel sein, wird er sich ja auch an den Zahlen aus dieser Saison jetzt messen lassen müssen.
Ja, absolut.
Okay, dann Notenvergabe. Wie machen das wie immer, also wenn ihr es gewohnt seid?
Moment der Saison?
Oder du hast noch deinen Moment der Saison, musst du noch nennen, natürlich.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, ich übergehe dich mal.
Für mich einfach die Sonne Dubais. und das, wie auch immer, geartete Brettspiel.
Das habe ich ja, auch gelesen, ja.
Ja, nein, also hört sich blöd an, aber ich glaube, das ist halt ein unfassbarer ja, weiß nicht, Moment für die Mannschaft, also als Mannschaft war, die halt zu dem geführt hat, was sie halt in der Rückserie dann wirklich geleistet hat und wahrscheinlich auch einen Effekt weiter über die Saison hinaus hat. Somit im Endeffekt etwas abseits des Spielfeldes, was man halt aufs Spielfeld getragen hat. Das für mich mein Moment der Saison. Relativ simpel, aber ich glaube nachvollziehbar.
Ja, wie gesagt, im Fall der Fälle hätte man mit 6 Punkten mehr zu der Saison das wahrscheinlich auch gemacht. Wer weiß, wie es dann gewesen wäre. Es hat auf alle Fälle Wunder verholfen und ich finde, wir hatten eine sehr, sehr gute Rückserie, auch mit den ja wirklich überzeugenden Auswärtsspielen, die wir dann da hatten. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das ist ja fast schon langweilig gewesen dann zwischendurch mal. Tja, und die Leistung ab Januar, ich sag mal so, ist die eines Meisters würdig gewesen. Genau das, was wir immer so ein bisschen gesagt haben. Don't peak too early, sondern du musst halt einfach ab Februar, März, April da sein. Und waren wir, bis auf das Villa-Spiel leider.
Ja, so ist das.
Okay, Notenvergabe, Notenvergabe. Wie ihr das gewohnt seid, beziehungsweise wenn ihr den Podcast nach Ende der letzten Saison schon gehört habt, machen wir es immer mit Schulnoten. Immer noch so, wenn wir richtig begeistert sind, so ein Plus und zwischendurch dann so ein Minus, wenn es ein bisschen auf der Kippe steht. Und das Schöne ist ja, wir gehen quasi Mannschaftsteile durch, halten es relativ kurz, weil wir ja zu den meisten Spielern immer schon was gesagt haben. Von daher, ja, Notenvergabe ab jetzt sozusagen. Fangen wir bei den Torhütern an. Und da fand ich schon am schwierigsten, was jetzt so eine Note angeht. Fangen wir mal mit David Raya an, weil er natürlich die meisten Spiele gespielt hat. Ich habe mich letztendlich für eine 2 entschieden.
Also
Sehr,
ich war
sehr,
zwischens. Ja, bitte.
sehr konstant, gut beim Rauslaufen. Aber, also jetzt, es fehlt noch ein bisschen, glaube ich, um richtig gut zu sein. Ich finde, er ist stabiler geworden, gerade zu Beginn der Saison ja auch mit doch einigen Fehlern. Ja, solide Torwartleistung, profitiert von der megamäßig guten Abwehr vor ihm. Er hat aber auch wirklich einige gute Sachen gehalten. Ja, richtig gut in der Strafraumbeherrschung. Aus meiner Sicht kann er noch besser sein. Und ich hoffe, er ist es in der nächsten Saison.
Ja, für mich eine Note, die man teilen kann. Also ich glaube, man kann sich überlegen, ob man es jetzt Richtung ein Plus schwenkt, wenn man den zweiten Teil der Saison nimmt oder ein Minus, wenn man den Anfangsteil der Saison nimmt. Ich glaube, insgesamt eine gute Entwicklung genommen. Du sagst es natürlich, gewisser Profiteur von der Abwehrreihe davor, aber auch das haben wir schon mal gesagt. Es gehört vieles dazu, was auch organisatorisch hinsichtlich Torwartspiel und Abstimmung dort erfolgen muss. Also von daher denke ich, mit einer 2 ist das eine wirklich sehr, sehr gute Note, mit der er, glaube ich, auch leben kann und auf der man auch aufbauen kann.
Denke ich auch. Ramsdale, der Vollständigkeit halber, hat ja eher wenig gespielt.
Ist eigentlich ja gar nicht wirklich zu bewerten, ne?
Nee, ich
Das
meine, ja, es tut mir ein bisschen leid, ehrlich gesagt, um ihn. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht gibt es auch keinen Grund, die Entwicklung wieder zurückzudrehen. Diese ganze, ist mir auch nochmal aufgefallen, an diese ganze Torwartdiskussion, die wir zu Beginn der Saison hatten, die hatte ich schon wieder längst verdrängt und ausgeblendet. Er ist ein richtig guter Torhüter. Er hat maßgeblichen Anteil aus meiner Sicht auch daran, dass wir jetzt da sind, wo wir sind als Club, als Mannschaft. Aber ja, ich glaube im Vergleich zu Raya an der einen oder anderen Stelle doch schlechter oder limitierter. Deswegen muss man die Entscheidung von Arteta unterstützen.
Ja, notentechnisch 3. Ich
Ja, irgendwas so im
weiß
2-3-Bereich.
nicht.
Karl-Hein war anwesend. Genau.
Ja.
Ja, Abwehrreihe ist, glaube ich, relativ einfach. Ich habe sowohl bei Ben White als auch bei Saliba als auch bei Gabriel eine 1
Ja,
gegeben.
mit Sternchen.
Ja, wobei Ben White ein bisschen aus meiner, sowohl Gabriel als auch White, wenn ich sozusagen in Relation bei den drei sehen
Ist
müsste,
er lieber der Beste?
würde ich sogar die noch hinter Saliba setzen.
Ja, definitiv.
White ja auch am Sonntag mit so einer völlig bescheuerten Einlage da vor dem Gegentreffer, wo Partey dann sich nur noch mit dem Foul helfen konnte. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat White nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, diese Saison auch was Tore angeht. Gabriel hatte den einen oder anderen Wackler nochmal, aber in der Kombination Saliba Gabriel unschlagbar gut. Timber können wir nicht bewerten, genauso wenig wie Cedric, der heute seinen Abschied verkündet hat, auch, sagen wir so, geht doch einiges auch von der Paywall runter. Dann haben wir Kiwior, Tomiyasu, Zinchenko, auch Spieler, die anders als die drei zuvor genannten, also Gabriel, White und Saliba, nicht so konstant in der Form waren, auch nicht so häufig gespielt haben. Ich habe jetzt, wenn ich die drei, habe da immer so ein bisschen geguckt, dass es einigermaßen stimmig untereinander ist, habe ich Zinchenko, bin ich bei einer 2- oder 3+, Kiwior auch, Tomiyasu würde ich eher noch einen Ticken höher setzen, auf eine solide 2. Mit Tomiyasu einfach das Pech, dass er wieder sehr, sehr lange gefehlt hat. Man muss aber auch festhalten, wenn er spielt und nochmal mehrere Spiele am Stück spielt, ist er richtig gut.
Ist er unfassbar zuverlässig, und das ist das, was wir auch über viele Episoden immer halt herausgestellt haben. Du kannst ihm eine Aufgabe geben, denn der beißt sich da einfach unfassbar gut rein. Deshalb er von all den dreien meines Erachtens auch trotz der Verletzungsdauer nach dem Asien-Cup da der am bestbewertetsten. Bei Kiwior muss ich sagen, hat's mich positiv überrascht, wie gut er das Level annehmen konnte und auch in der Zeit, wo wir halt ein bisschen eng waren in den Positionen, halt unfassbar gut halt auch Positionen gehalten hat. Deshalb wäre ich da bei einer 2-, glaube ich. Zinchenko, wäre ich wahrscheinlich eher bei einer 3+. Aus dem Mix der Sachen, die er halt auch oftmals dann im Rahmen der defensiven Unzuverlässigkeit halt dem Team halt bringt in Anführungsstrichen.
Ja, ich meine, es ist so ein bisschen die Frage halt, ne? Die Bettdecke ist an irgendeiner Stelle zu kurz. Was willst du quasi aufgeben und opfern? Aus meiner Sicht jetzt, um nochmal auf das Everton-Spiel zurückzukommen, in so einer Schlussphase gegen tiefstehenden Gegner, der nicht mehr groß irgendwie noch mit nach vorne spielen will, kann Zinchenko allein durch seine tiefen Läufe sehr, sehr hilfreich sein. Also auch ein bisschen die Diskussion, behält man ihn, gibt man ihn gegebenenfalls ab. Hat jetzt noch 2 Jahre Vertrag. Interesting. Interessante Personalie, muss man mal gucken, was sich da im Sommer ergibt. Mittelfeld habe ich Ødegaard und Rice auf eine 1 gesetzt, wobei Rice ich eher noch einen Tick weiter vorne sehe, wenngleich, also was sozusagen den Einfluss angeht, und auch so ein bisschen zähbar, aber Ødegaard aus meiner Sicht auf einem ähnlichen Level oder kurz dahinter. Also keine Ahnung.
Mit einer 1 zu bewerten, Havertz mit einer 1-, 2+ vielleicht. Wo ich mich, also Smith Rowe finde ich schwer zu bewerten, genauso wie Elneny.
Alles andere ist relativ schwer zu bewerten. Man muss einfach sagen, wenn man sich dann die Kader wieder anguckt, ist, wie viele Spieler wir hatten, die einfach Wochen oder Monate lang nicht gespielt haben, aus diversesten Gründen.
Also Partey ist super schwer zu bewerten. Da muss man, wenn man die letzten Spiele nimmt, muss man sagen, war es ja schon wirklich gut. Andererseits aber auch wieder mit einem gewissen Schatten, wenn man denkt, okay, irgendwie wird er da teilweise doch einfacher überspielt. Jorginho, muss man sagen, bei den Spielen, wo es drauf ankam, die großen Spiele, da war er mit der Taktgeber auch. Also das war schon wirklich sehr gut und ich glaube auch eine gute Verlängerung, einfach um diese Erfahrenheit, diesen Backup zu haben im Mittelfeld. Da bin ich schon eher wieder bei dieser 2-, würde ich sagen. Also das ist da, und Vieira,
hatte einen sehr, aus meiner Sicht, einen sehr, sehr guten Saisonstart.
Ja,
also, und dann gab es diese komische rote Karte, ich glaube, gegen die Wolves zu Hause.
Und dann kam die Verletzung.
Dann kam die Verletzung und dann kam
nichts mehr.
Ja, aber, ja, klar. Ja. Aber aus meiner Sicht ist da ja auch Potenzial, und wenn wir immer so ein bisschen gucken, wir brauchen Mittelfeldspieler, ja, ist richtig. Aber grundsätzlich ist da ja auch noch Qualität vorhanden. Aber klar, ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn du einen Fabio Vieira da hast als Backup und, keine Ahnung, City halt mit, was weiß ich, 3-4 Milliarden Kader da noch aufläuft.
Absolut. Ja. Ja, gegen den Sturm. Saka 1, ohne Frage.
Kann man eigentlich
Trost.
nichts aussetzen, allein aufgrund der vielen Einsätze, die er spielt und die unsägliche Leistung der Schiedsrichter, ihn nicht besser zu schützen.
Ja,
Wundert mich jetzt nicht,
Trost.
dass er mal ausgefallen ist.
Nee, Trossard würde ich auch, also
Zwei Plus
allein,
habe ich, glaube
ja,
ich,
ich hätte
oder?
nicht 1 minus 2 plus hätte ich gedacht, weil alleine, aber aufgrund seiner Fähigkeiten in engen Räumen, diesen Abschluss zu suchen und erfolgreich zu suchen, die Qualitäten als Einwechselspieler sofort da zu sein. Also das ist halt, und dann für diese Transfersumme,
Ja,
also
Handgeld.
Wahnsinn, ein Stil, einfach ein Stil. Ja, Nelson und Eddie, boah, schwer.
Also ganz ehrlich, also ich, wie gesagt, so ein bisschen wie bei Smith Rowe, man wird sie nicht vermissen. Anders als bei Smith Rowe sehe ich bei den beiden aber auch nicht so, bei Reece Nelson vielleicht noch, aber ich sehe auch nicht so irgendwie die Anlagen oder das Gewinnbringende, was sie bieten könnten, was jetzt nicht
Ja,
irgendjemand anders noch machen könnte.
wenn man den Sturm sich ansieht, weiß man, dass man da nachlegen wird und nachlegen muss. Ne? Also Martinelli noch vielleicht mit Jesus beide. Jesus durch viel Verletzungen geplagt. Dann, wenn er gespielt hat, nicht mit dem Output tortechnisch, was man sich vielleicht erwünscht. Da wäre ich so bei einer 3. Martinelli, abhängig davon, wo man guckt.
Ja,
Wenn
aber
man.
aus meiner Sicht sowohl Jesus als auch Martinelli, die beiden Spieler habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben, die ich am ehesten unter Form hatte oder andersrum mit, wo ich mir, glaube ich, mehr erwartet hätte für diese Saison.
Ja, nur bei Martinelli, wie gesagt, würde ich's differenziert betrachten. Jetzt letzte Drittel der Saison, erhebliches Formtief. Davor wirklich sehr, sehr gut.
Klar.
Deshalb würde ich ihn so in der,
Hat
würde ich ihn
die
schon
Sonne
in
Dubais vielleicht?
der zu sehr gebrannt.
Ja.
Ich würde ihn da in so eine 2 Minus schicken, aber Jesus eher in so eine 3, ne? So eine solide 3, irgendwie so in dem Bereich, wo ich sagen würde, okay, aber da muss echt mehr kommen. Also gut, verletzungstechnisch ist das natürlich wieder eine Katastrophe, aber
Ja, wird
trotzdem,
man sehen, was im Sommer jetzt passiert da mit
ja.
seinem Knie, ne? Mal gucken.
Ja, aber wenn du dir den Kader im Sturm anguckst, wenn du jetzt einfach mal Havertz als, ja, da ihn mal rausrechnest, ja, also wenn du ihn ja eigentlich in die Kategorie Mittelfeld ziehst, dann musst du sagen,
So dünn.
da ist es zu dünn, da muss irgendwie was passieren, und ich glaube, dass das auch passieren wird. Wenn man ehrlich ist, wollte man es auch im Januar schon machen, nur es war nichts verfügbar. Und wenn was verfügbar war, dann zu einem Preis, der einfach schlichtweg nicht akzeptabel war. Und ich glaube, das sind so Themen, die wird man angehen, und das weiß man auch seit Januar schon, dass man das will. Und ich glaube, man wird auch wahrscheinlich irgendwelche Wunschspieler schon so ein bisschen im Fokus
Ja, bin
haben.
ich sehr, sehr gespannt, weil
Ja.
es bringt dir ja nichts, wenn du jetzt irgendeinen Jesus 2.0 holst oder so, weil ich glaube, brauchst schon nochmal einen anderen Spielertyp oder auch jetzt,
Ja.
ich meine, aus meiner Sicht bräuchte man eine Kombination aus Havertz und Jesus quasi, ja, also jemanden, der schon die Körperlichkeit besitzt, als auch eine gewisse Dynamik, Schnelligkeit, aber wie gesagt, die findest du halt auch nicht wie Sand am Meer, ne, und ich glaube auch, also ich bin mir oder anders formuliert, wir können das ja in einer der nächsten Episoden ja nochmal besprechen, was wir so als erfolgreiches Transferfenster definieren würden. Ich bin mir relativ sicher, beziehungsweise würde es als einen Misserfolg ansehen, wenn wir uns im Sturm nicht verstärken. Auch vor dem Hintergrund, dass wir im Mittelfeld eigentlich ganz gut besetzt sind und da genug Qualität haben, aber aus meiner Sicht war das Problem, dass wir so viele Chancen, wir haben noch viel mehr Chancen kreiert, wir hätten viel mehr Tore noch machen können eigentlich in dieser Saison.
Ja.
Wenn du da jemanden Abnehmer vorne hast, jemand, der halt, ja, auch wenn es irgendwie platt klingt, aber den klassischen Knipser halt. Und klar kann man halt darüber diskutieren, ob das dann irgendwie auch Geld oder Summen rechtfertigt, die da im Markt gehandelt werden. Wenn du dir halt anguckst, dass halt aber eben City mit Haaland, mit Foden, der jetzt auch kein klassischer Neuner ist, halt aber die Spieler halt, Spieler auch wirklich haben, die halt 20 plus Tore schießen in einer Saison, dann ist das halt auch nochmal der Unterschied im Vergleich zu unserem Kader. Wir haben die Spieler halt zumindest, haben ja gar keinen, der 20 trifft in der Liga, ist das auch nochmal in gewisser Weise ein Unterschied. Und klar, grundsätzlich kaufst du jetzt nicht den Stürmer nur des Stürmers wegen, sondern du brauchst natürlich auch schon den Spielertyp, der in dein System passt. Also weiß nicht, ob das so einfach auch ist und dann muss der halt kommen oder kommen wollen auch. Da bin ich sehr gespannt. Aber aus meiner Sicht halte ich es für elementarer, einen Stürmer zu holen, als jetzt beispielsweise einen Flügelspieler. Auch wichtig, aber wenn ich irgendwie priorisieren müsste, würde ich sagen, Stürmer, Flügelspieler, Abwehr, Mittelfeld, so würde ich, glaube ich, vorgehen.
Ja.
Ein Torhüter natürlich noch, wenn Ramsdale gehen sollte, klar, wovon ja auch auszugehen ist, aber ich denke, dieses Experiment, zwei starke Nummer-1-Spieler zu haben, ist auch so ein bisschen gescheitert nicht, das wäre übertrieben, aber vielleicht muss man es nicht ganz so extrem machen, sondern eine 1A und eine 1B-Lösung wäre gegebenenfalls auch ganz okay. Gut, haben wir noch was für diese Episode?
Das Trikot-Gewinnspiel ist back.
Das Trikot-Gewinnspiel ist back, genau. Werden wir natürlich auf alle Fälle wieder dann rechtzeitig vor der Saison auch machen, Gewinnspiel. Grundsätzlich ist das so, ich glaube, wir machen schon mal jetzt so ein, zwei Wochen Pause, weil es sei denn, es passiert irgendwas Revolutionäres, wovon man aber auch, glaube ich, nicht ausgehen kann. Und dann werden wir so im Laufe des Junis dann wieder in die Podcast-Folgen einsteigen. Spielplan wird ja Mitte November Mitte Juni veröffentlicht und dann Anfang Juli geht es, glaube ich, auch mit dem ersten Trainingslager los. Und ich kann mir also beim besten Willen noch nicht vorstellen, dass man vorher Transfers schon tätigt, jedenfalls jetzt auch nicht von Spielern, die in irgendeiner Form bei der Euro involviert sind. Aber Trikot-Gewinnspiel ja natürlich auf alle Fälle im Juli, dass das dann rechtzeitig zum Saisonstart auch in den heimischen Briefkästen eingetroffen ist, genau. Perfekt. Alles klar, gut, dann schließen wir mit dieser Episode 259, die Saison 2023-24. Bleibt uns am Ende nur noch Danke zu sagen fürs stetige Zuhören, für die vielen Zuschriften, für die Kommentare in der Hangouts-Gruppe, für die vielen lustigen, amüsanten, aber auch manchmal sehr sachlichen und emotionalen Diskussionen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und 2024-25 steht schon vor den Toren und wie heißt es so schön? We go again.
Ich habe noch mal kurz drüber nachgedacht. Wir hatten irgendwann mal gesagt, ganz am Anfang, als wir das gestartet haben, wir lachen noch so lange, bis Asen Meister wird. Und am Sonntag habe ich gedacht, okay, was machen wir, wenn es wirklich klappt. Aber der Frage mussten wir uns nicht stellen, das ist nämlich nicht passiert. Also von daher, wir sind also zurück.
Ein Jahr gibt es den Podcast noch.
Mindestens, ja. Mindestens. Ja, we go again auch von dieser Seite. Also von daher, vielen Dank auch von meiner Seite. Genießt vielleicht ein paar freie Fußballtage, bis auch die EM und alles dann ja auch startet. Champions League-Finale ist auch noch, Europa League-Finale etc. pp., was ihr auch immer Champions noch reinziehen wollt.
Champions League-Finale ist, glaube ich, dann auch noch so ein Spiel, was ich dann noch gucke, aber EM lasse ich ja sausen.
Auf jeden Fall, EM ist so ein Thema für sich. Wir schauen's, wir gucken auf Arsenal oder sonst nichts und ist das alles gesagt, glaube ich.
Genau, in diesem Sinne, dann hören wir uns in ein, zwei Wochen spätestens auch wieder und gucken wir mal, was so an News sich bis dahin ergeben hat. In diesem Sinne, bis dann, tschüss.
Ciao.